Ach komm, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex mit Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt. Heute mit heiserer Stimme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm und auch ein bisschen bräsiger Birne stelle ich gerade fest.
Weißt du,
fast die Worte.
Hallo. Bei dem Wort herzlich ist die Stimme komplett rausgebrochen.
Ja. Ja, also manche Laute.
Du hast gesagt,
nicht lachen. Ich nicht so sauber über die Lippen hier. Bloß nicht lachen. Lachen löst direkt einen Hustenanfall aus.
Ja, weil du krank warst. Ja, genau.
Ja, genau. Ich war krank, aber ich habe mich wieder einigermaßen berappelt und direkt nutzen wir die Chance und Gelegenheit, die nächste Episode hier aufs Band zu bringen.
Aber weißt du was? Es ist, du sagst, wenn nicht lachen, aber was ich heute erzählen werde, ist auch nicht zum Lachen und ich werde mehr reden als du. Noch mehr als sonst.
Dann passt das ja heute ganz, ganz wunderbar. Ja, nee, du hast schon das richtige Stichwort gegeben. Zum Lachen ist das nicht, worüber wir sprechen wollen. Ich versuch's mal so ein bisschen einfach runterzubrechen. Mhm. Es geht eigentlich ja um den massiven gesellschaftlichen Gegenwind, den viele Sexologen und Sexologinnen erleben in ihrem Joballtag und der vielleicht auch so ein bisschen was über, ich will jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen, nee. Aber vielleicht gibst du mir recht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der sagt schon auch was drüber aus, durch welche Brille unsere Gesellschaft oder vielleicht der Durchschnitt unserer Gesellschaft oder
ja,
viele noch,
in jedem Fall.
Das kannst du gleich besser sagen, auf das Thema Sexualität schauen, oder?
Ja, genau. Und vor allem, wenn es um die Aufklärung von den Kleinen geht. Und ja. Ich hatte neulich so einen kleinen Link von Melanie Büttner, die ihr auch kennt hier aus dem Podcast zu den Traumathemen. Die hatte mir einen Link geschickt zu Carsten Möller, den ihr auch kennt. Und zwar zum Thema ja. Aufklärung. Das müssen wir auch jetzt verlinken, dass man hören kann, was Carsten auch damals bei uns erzählt hat.
Das machen wir auf jeden Fall.
Und der Link, ich bin da rein und hab gesehen, das war ein Artikel über Carsten und was ihm widerfahren ist, ein Artikel von Lars Lindauer zu Kinder und Bildung. Und die Überschrift ist, wer sowas veröffentlicht, der muss in die Hölle.
Und das meint Krautreporter war das, ne?
Richtig.
Glaube
und das,
ich, erinnere
das
ich
meint
mich.
Natürlich nicht Lars Lindauer, sondern das ist ein Zitat, womit Carsten angegriffen wurde. Da wird wirklich alles kritisiert, weil er zum Beispiel, also er hat ja zwei Bücher geschrieben. Ich muss mal kurz sagen, worum es sich dreht. Und das erste war ja Sex ist für Brokkoli, nur anders. Also eher so für die Familie. Wie gehe ich mit Teenagern um und wie erkläre ich was? Aber dann danach hat er ja geschrieben von wegen Bienchen und Blümchen. Und das ist für die ganz Kleinen und für die Eltern. Und da sind auch Zeichnungen und Bilder drin. Und natürlich ist Carsten da zeitgemäß und auch, weil wir alle so empfinden in meiner Branche, komplett auch divers unterwegs. Da kann mal eine Hautfarbe anders sein, anders gemeint als kreideweiß. Das kann auch sein, dass es zwei Frauen, zwei Männer, sehr so naive Zeichnungen und so weiter. Also die sind sehr... wie sagt man sowas? Nicht mit vielen Details.
Illustriert.
Ich beschreibe gerade die Illustration an sich. Dass es illustriert ist, ist klar. Das meinte ich ja gerade. Aber die Art der Illustration. Man kann ja so illustrieren, dass man sehr viele Kleinigkeiten sieht, dass man immer einen Busen sieht, immer einen Penis und so weiter. Und das ist absolut noch nicht mal der Fall. Das sind sehr simple Zeichnungen, keine Strichzeichnungen, das sind schon Personen, aber man sieht immer nicht alle Details. Also das ist schon eine sehr vorsichtige Illustrierung, muss ich sagen.
Ja, ich wollte nur klar machen, dass es keine Fotos sind, sondern Illustrationen, ne? Weil ich glaube, das war vielleicht an der Stelle noch gar nicht so ganz klar. Und haben
nur,
Sie gesagt,
dass ich ein paar Mal illustrieren gesagt hatte bis dahin.
Ja.
Aber trotzdem kann man das als Foto auffassen. Okay.
Ja.
Nein.
Genau, und Carsten, vielleicht noch ganz kurz, war bei uns im Podcast auch zu Gast zum Thema mit Kindern über Sexualität sprechen und ist unter anderem Sexualpädagoge auch und hat die Praxis für Sexualität mit mehreren Leuten zusammen, in der er viel Aufklärungsarbeit betreibt, kann man sagen.
Ja,
oder?
Das kann man so sagen, ja genau. Ja. Also er hat ja auch Erwachsene in seiner Praxis, ja, so Therapeut auch, aber er macht noch sehr viel Aufklärungsarbeit. Und du merkst schon, ich bin gereizt heute, weil ich finde, Die beiden Bücher von Carsten, das waren ja die beiden, die ich noch hätte schreiben müssen. Die waren auch in der Planung, aber ich brauche die nicht schreiben, weil Carstens Bücher so großartig sind. Und beide Bestseller sind, die Leute reißen ihm die weg. In dem Artikel, dürfen wir den auch verlinken, Caro?
Den können wir verlinken, ja,
weil dann
Fall.
Sieht ihr auch die Zahlen, was das Buch verkauft hat. Also ein Erfolg, weil die Bücher gut sind. Aber ja. Carsten selber ist extrem angegriffen worden mit du kommst in die Hölle. Zu ihm würde ich am liebsten nämlich einfach auch jetzt nichts mehr sagen. Das könnt ihr dann im Artikel lesen, wenn es euch interessiert. Ich war geschockt. Und das ist 2024 und wir können das auch so machen, Caro, weil ich habe gesehen, dass Carsten selber vor 2 Wochen auf Instagram den Artikel verlinkt hat und auch darum gebeten hat, den weiterzuschicken, weil er nach wie vor gerne aufklären möchte über dieses Fehlglaube, dass wenn man Kindern von Körpern erzählt und von Sexualität und von Liebe, dass es denn Frühsexualisierung ist. Hier ist nämlich das schlimme Wort.
Ja, ja. Und vielleicht sagen wir noch ganz kurz, ich glaube, die Bedrohung, wenn ich es richtig, ich habe den Artikel ja auch gelesen, richtete sich nicht nur gegen Carsten, sondern am Ende gegen seine ganze Familie. Aber was das für ein Ausmaß angenommen hat, dann am Ende, das steht alles wirklich in diesem Artikel beschrieben.
Die Kritik geht an Carsten, aber die Bedrohung geht um die ganze Familie. Ja. Und das ist das, wo es absolut nicht mehr in Ordnung ist. Es ist schon in Schritt 1 nicht in Ordnung. Er tut seinen Job. Und meinetwegen gibt es Leute, die meinen, das ist der falsche Job. Das können sie dann für sich behalten. Andere Leute finden es richtig. Also und ich betone immer wieder, das steht auch ein bisschen von dem im Artikel, aber ich sage immer, wer aufgeklärte Kinder hat, wird erleben, dass sie ein späteres sexuelles Debüt haben als der Durchschnitt, weil die nämlich dann im Klaren sind, was es ist und Nein sagen können und Ja. Und die werden weniger Grenzüberschreitungen erleben und es gibt weniger Schwangerschaften bei diesen aufgeklärten Jugendlichen. Also gibt es Argumente genug, immer wieder lässt sich das in Studien bestätigen, dass es gut ist, wenn aufgeklärt wird. Trotzdem dennoch wird es oft von rechts, sage ich vorsichtig jetzt, aber vielleicht ist es gar nicht so vorsichtig. Das ist jedenfalls deutlich bei mir gewesen damals, weil darum geht's heute. Ich würde euch gerne meine Geschichte erzählen, weil das hat mich gravierend dran erinnert. Und deswegen bin ich auch so unterschwellig immer noch wütend drüber, weil das ist unglaublich, was diese Leute versuchen, einem anzutun. Ich betone, es ist nichts anderes falsch, was wir tun, als dass wir so genannt Kinder früh sexualisieren. Und wissenschaftlich.
So der Vorwurf.
Richtig, so der Vorwurf. Und bevor ich von meiner Geschichte erzähle, würde ich gerne sagen, wenn man mit Erwachsenenbrillen darauf guckt, was ich auch sehr oft höre, so von Leuten, die nicht kritisieren, aber in der Praxis sind und sagen, oh Gott, nee, das kann ich meinem Kind auch nicht sagen. Wie Carsten immer gesagt hat, wenn das Kind gefragt hat, dann hat es was gehört und dann sollte man was dazu sagen. Es kann, wenn es fragen kann, auch die Antwort ab. Man gibt dann, wie Carsten auch sagte, eine kindgerechte Antwort, aber die sollen eine Antwort kriegen, sonst lernen die ja gleich, oh, das ist irgendwie spannend, weil das ist verboten. Mal gucken, was ich damit alles machen kann. Also, es geht darum, mit der richtigen Brille drauf zu gucken. Ja. Und das muss ich mal eben zu Ende führen, Caro. Mit einer kindgerechten Brille und nicht mit deiner Erwachsenen, meinetwegen Sadomaso, anal, traurig sein, grenzüberschritten, mit dieser fetten Erwachsenenbrille. Darum geht's nicht. Das wollen wir den Kindern nicht erklären, was das alles ist. Sondern etwas zum eigenen Körper, zu Geschlechterrollen vielleicht und Gespür. Und dass man auch eine Sexualität entwickeln darf, die Freude macht. Also weil man sich freut über den eigenen Körper und die Gelüste.
Ja, und woran ich mich erinnere, so lange ist das ja bei meinen Kindern auch noch nicht her. Sie gucken da ja, das passt gut zu der Erwachsenenbrille, weil sie gucken ja da wirklich mit so einer ganz naiven, kindlichen Neugierde drauf durch ihre Kinderbrille, ohne all dieses große oder ohne dieses Paket, was du gerade benannt hast und all dem, was da drin ist, schon durch das, ne, was dann Erwachsene irgendwie mitbringen.
Und wir bringen die nicht bei, Sex zu haben oder Sex haben zu müssen. Und wir bringen die auch nicht bei, viel zu früh solche sexuelle Wesen zu sein wie Erwachsene. Aber die dürfen kindliche sexuelle Wesen sein. Und die spüren auch mal ein Ziehen im Unten. Der kleine Penis wird groß, die Kleine findet was, wenn sie fummelt, da zwischen den Beinen und sagt, guck mal, all sowas ist es wichtig, dass man es benennen kann. Wenn man was benennen kann, hat man auch eine Abbildung im Gehirn davon und dann weiß man, was es ist. Dann kann man auch viel besser spüren, ob es einem gut tut oder nicht und kann Ja und Nein sagen. Also es geht im ersten Moment auch um Worte für diese Sachen. Und es gibt eben Erwachsene, die keine Worte haben und die auch gar nicht wissen, wie ihre Geschlechtsorgane aussehen und funktionieren. Also um solche Sachen, um kennenlernen, berühren sich selbst und spüren, aha und nicht und gut oder schlecht und dann lernen zu sagen, mein Körper, dein Körper, all sowas. Also es geht keineswegs darum, Kinder früh zu Sexualität zu erziehen. Aber die Waffen, mit denen hier geschossen werden, die sind gravierend. Also mit Hölle, mir wurde auch gewünscht, dass wenn ich, sie hoffen, ich würde nie Kinder gebären. Und wenn würde, hofften sie, ich sterbe rechtzeitig und die Kinder nehme die Kinder mit in die Hölle. Also solche Sachen, das war, mir ging es nicht gut, aber ich würde euch gerne die Geschichte erzählen. Ich weiß, dass es auch Carsten nicht gut ging.
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ein bisschen davon kenne ich schon, aber die ganz große Geschichte kenne ich, glaube ich, auch noch nicht.
Das habe ich, ich müsste theoretisch, ich habe es mir überlegt, auch nicht alles erzählen, aber ich hatte einen Vortrag mal gemacht bei Professor Clement Uli an seinen Paartherapietagen in 2017. Da musste ich den abschließenden Vortrag machen. Und zum Beispiel, also mein Thema war Umgang mit Medien und was alles so los ist. Und das sind ja quasi 7 Jahre her. Ja. Und mein allererstes Erlebnis, muss ich noch sagen, als ich ganz jung war, ganz frische Sexologin und versucht habe, ein Seminar zu machen. Da da war ich in so einer evangelischen Stelle bei mir um die Ecke, weil die Räume hatten für alles möglich und die waren auch alle begeistert. Und dann habe ich gesagt, was ich bin. Sexologin, und dann gab es keinen Raum mehr. Und jetzt muss ich sagen, seitdem habe ich sehr, sehr viele herzliche Einladungen von kirchlichen Einrichtungen, auch unter anderem gerade, das hatten wir kurz erwähnt, zur Beschneidung bei Frauen. Die tun sehr viel in dem Bereich, einige Kirchen. Ja. Und da hatte ich sehr viele Buchungen. Aber damals, das war 2006 oder sowas, nicht. Da gab es denn keinen Raum. So, also, aber das Erste, was bei mir passiert war, das war, als das Buch kam, Make Love, und das erschien im Mai 2012.
Und auch noch nicht so lange.
Sind
12 Jahre.
Ja, so war es. Ja, 11, glaube ich, ne? Oder nee, für 12, du hast recht. Wir sind ja schon 24. Ich habe den Fehler heute Morgen schon einmal gemacht. Ich dachte immer noch, ist 23, so im Halbschlaf. So. Dann bekam ich, also es wurde so überraschend, das Buch so ein Erfolg. Also überraschend. Also natürlich hoffe ich immer, dass die Bücher ein Erfolg werden, aber ich war unbekannt in den Medien und der Verlag hat gedacht, naja, bestimmt, es wird ganz gut. Aber das Riss, es wurde ein Mörder-Bestseller und die konnten gar nicht so schnell nachdrucken, weil das ein sehr schönes, teures Papier war, was es gerade nicht gab und so weiter. Also es war zum Teil ausverkauft. Aber ich bekam, das war so das Erste, ich bekam eine Mail von einer Kollegin, die Silvia heißt. Ich habe heute bei Thalia in der Spitaler Straße dein neues Buch gekauft. Du glaubst es nicht. Sie verkaufen Make Love nur von unter der Ladentheke. Der Fotos, damit keine kleinen Kinder da hineinschauen können. Hallo, geht es noch? So, da habe ich zum ersten Mal gedacht, ach so, habe ich vielleicht was Falsches gemacht? Also die Fotos in dem Buch, das sind alles echte Jugendliche, die alle über 18 sind. Und die wurden auf Rasenflächen und in der Stadt angesprochen von einem Team in Berlin und Hamburg. Und in Hamburg fand sich kein einziges Paar. Aus Berlin kamen dann alle. Und alle haben die Fotos... Die Fotos wurden so gemacht, das sind ja Leute, die sich lieben, küssen oder, das ist wichtig für die spätere Geschichte, anfassen oder Sex haben. Und die Hitty Shin, die Fotografin, die hat quasi nicht gesagt, so jetzt habt mal Sex und dann hat sie da fett draufgehalten, sondern sie hat gesagt, ihr könnt einfach anfangen, wenn ihr möchtet, euch zu küssen, zu streicheln und wir gucken, was passiert. Ich möchte schöne Bilder und Gefühle auch sehen. Und genauso ist es auch geworden, das sieht man auch. So,
okay.
Kurz nach dieser kleinen Nachricht kam ein Brief von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.
Ah ja, die.
Mhm. Ja, das war freundlich ausgedrückt, eine Einladung zu einer Anhörung in Bonn.
Oh.
Und da habe ich jetzt, lasse ich das aus, aber in dem Vortrag bei Uli habe ich das auch vorgelesen. Das ist eine die Medienprüfstelle, da kann jeder hinschreiben und sagen, hier ist ein Buch und das ist gefährlich. Pass auf.
Darf ich noch mal ganz kurz was fragen, bevor du dann nach Bonn gehst weiter?
Ja.
Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, warum du dich damals für diese Art von Bebilderung entschieden hast. Also das klingt sehr schön, aber vielleicht noch mal, du wirst dir ja was dabei gedacht haben, dass du genau diese Art von Fotografien gewählt hast oder in deinem Buch
jetzt haben wir hier ein gutes Beispiel. Das ist eine tolle Frage, weil alle Leute denken nämlich, wenn man ein Buch herausbringt, dass du für alles verantwortlich bist.
Ah, okay.
Und siehe da, da reden ganz, ganz viele mit.
Mhm.
Aber ja, ich habe die Tina gefunden, mit der ich geschrieben habe, Tina von Olszewski, und weil sie war nämlich meine Nachbarin und sie hatte mich gerade interviewt für eine Frauenzeitschrift und ich habe gesagt, wollen wir ein Buch schreiben? Ich wusste nicht, ob ich gut genug Deutsch kann damals.
Okay.
Und der Verlag und wir haben das Buch gemacht und ich habe gesagt, ich möchte Fotos. Das ist richtig.
Ja.
Aber diese tolle Fotografin gefunden hat jemand anders, der auch mitgemacht hat, nämlich der die grafische Gestaltung gemacht hat. Er hat sie gefunden und die wurden viel, viel expliziter und direkter, als ich es mir hätte jemals vorstellen können. Und ich übernehme auch die Verantwortung, weil ich habe nämlich gesagt, wow, die sind ja toll. Also, in jedem Fall habe ich ja gesagt, aber die waren gar nicht von mir. Also das ist ja auch interessant, weil nur ich bin angeschossen worden quasi, also nicht im wörtlichen Sinne. Aber das Problem ist, man kann nicht vorher etwas, auch bei dem, wozu ich gleich komme mit meiner Fernsehserie, man kann nicht vorher fragen, ist das in Ordnung? Man kann sich nur im Nachhinein
das Echo
befürchten und dann wird das Ding auf die rote Liste gesetzt. Und wir waren auf der roten Liste. Unter der Theke und in bestimmten großen Online-Diensten waren wir auf der roten Liste und es gab uns nicht. Man konnte uns nicht kaufen. Und wir mussten jetzt nun auch nach Bonn und da sieht man auch, wie absurd es ist, weil ich wurde von sehr vielen Pro Familias gelobt. Also die haben, viele haben das Buch da liegen. Ich habe auch sehr viel für die gearbeitet in den Jahren danach als Vortraghalterin, weil die das Buch so toll fanden.
Mhm.
Aber eine Pro Familia im Süden Deutschland hat uns dann, wie man sagen kann, angezeigt oder gemeldet bei dieser Behörde, wo ich jetzt hin musste.
Mhm.
Und der Vorwurf war Porno. Und dass es nur um das Glotzen geht, auf diese Fotos und so weiter, dass das schädlich ist. Und ich kann deswegen stolz jetzt sagen, also die Anhörung war, dass wir befragt wurden dazu und dann musste man den Raum verlassen. Und es dauerte 3 Minuten, da wurde ich wieder reingeholt oder der Verlag und ich, wir waren ja alle da.
Mhm.
Und dann bekam ich ein Schreiben mit dem Adlerstempel, mit dem deutschen Adler. Und
das Bundesadler.
Urteil, genau.
Mhm.
In Bundesadler, dass das Buch nicht nur aufklärend ist, sondern im besten Sinne des Gesetzes Jugendlichen zeigt, was Liebe ist und in Kontext mit den Texten, also nicht nur die Bilder, die man überall im Internet sehen kann, die stehen alleine, aber in diesem Buch, sagten sie, stehen die in Zusammenhang mit Texten, die liebevoll und respektvoll formuliert sind und im Sinne des Gesetzes einfach grundsätzlich absolut tolle Aufklärung macht. Und schon, aber das war schon mein erster Schock. What? Wir haben ein Buch geschrieben und es darf vielleicht gar nicht verkauft werden.
Ja, bist du da mit richtig Herzklopfen dann hingegangen?
Ja, alle.
Um
wir alle.
Auszusagen? Alle.
Wir alle. Ja. Aber auch mit dem, deswegen will ich euch die Geschichte auch erzählen, auch mit so einem, echt jetzt?
Ja,
also Eltern haben keine Kontrolle oder auf ihrem Computer, obwohl es das gibt. Die gehören ja. können überall hin und wir wissen alle, dass sie mit 12, 13 Pornos aus ja. Versehen aufladen und danach dann nicht mehr ja. aus Versehen. Und ich soll dazu nichts sagen, was Porno ist. Die Eltern mögen nichts dazu sagen, aber dann zeige ich das im Buch in Verbindung mit aufklärenden Texten und das soll denn falsch sein?
Ja.
Also ich habe, da gab es tatsächlich eine süße Geschichte, weil eine meiner Ausbilderinnen, Esther Schütz, mit ihrem Institut in der Schweiz, sie hat auch einige Erwachsene mit Einschränkungen, also Teenagern mit Behinderungen, also Einschränkungen, geistigen Einschränkungen.
Mhm, mh.
Und da hat sie einmal mit dem Buch gearbeitet und auf den Innenseiten, vorne und hinten, ist ein ganz, ganz süßes Schwarz-Weiß-Foto von einem Paar im Wald mit so einer Decke über.
Ja, okay.
Und übrigens, mir fällt gerade ein, der Verlag hatte Fotos ausgesucht und man hat dann manchmal so einen Tag dazu zu reagieren und da war ich konsterniert, weil niemand lächelte. Und ich habe dann zurück mit Tina zusammen, haben wir gesagt, nein, wir möchten alle Fotos sehen und wir möchten welche, wo die Leute auch Spaß haben. Es geht hier nicht um ästhetische Körper und so. Und natürlich, Vorwurf, alle sahen gut aus. Ja, weil es schwer ist, Leute zu finden, die sagen, ich erfülle nicht das Schönheitsideal und ziehe mich trotzdem aus und zeig mich. Ja, also das ist schon das schwer genug.
Ja.
Und das, aber zumindest wollte ich denn, dass es auch lächelnde Bilder gibt oder Spaß und so weiter. Und dieses Bild vorne und hinten auf den Innenumschlag, es war ja ein Weichcover, also es hat keinen Papierschutz, sondern die Seite quasi 1 und 2 innen drin.
Ja.
Da steht dieses Paar und schmunzelt und kuschelt sich ein in dieser Decke. Ja. Das ist ein Traumbild, das war vorher vom Verlag nicht ausgewählt.
Und ich wollte noch.
Ich wollte die Geschichte kurz zu Ende erzählen.
Ja, ja. Ich versuche meinen Gedanken zu halten. Der ist wichtig. Weil ich gerade dachte, zu den perfekten Körpern, wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist dann doch schon 12 Jahre her, ne? Oder die Fotos sind wahrscheinlich noch sogar dann davor irgendwann entstanden. Also 12 Jahre ist die Veröffentlichung
Definitiv.
Des Buches. Inzwischen gibt es ja, sieht man schon auf Social Media immer mal, vor allem, also ich, vielleicht liegt das aber auch an meinem Feed, Influencer. Die auch Body Positivity oder Body Neutrality, sagt man ja eher, da leben und auch.
Das gab es damals nicht.
Insta
so, genau, ne? Da hast du recht, weil Insta gab es zwar, glaube ich, also ich wurde nämlich von meinen Beratern damals, du musst einen Insta-Account machen, aber da war man nicht so richtig. Also kein Vergleich zu heute.
Das ist heute ein bisschen anders, aber das waren dann, was das anbelangt, damals doch noch ein bisschen andere Zeiten auf jeden Fall.
Nun hat Esther diesen jungen Mann, der 15, 17 oder sowas war, aber mit geistiger Beeinträchtigung, ein bisschen davon unterrichtet und die Fotos genutzt, um ihnen das zu zeigen. Und das Ding ist, ab dann, sie hat ja meterlange Bücherregale. Da ist er immer, wenn er gekommen ist, direkt zum Bücherregal und hat dieses Buch genommen. Und sie hatte ihn natürlich davon abgehalten, komm, wir machen jetzt, dann kannst du danach reingucken und so. Und er hat immer gesagt, ich möchte das Dschungelbuch. Ich möchte das Dschungelbuch mit dem Wald. Da, wo die Leute im Wald stehen. Das Buch, so hat er es immer genannt. Dass er wollte immer dieses sehr, sehr schöne Bild sehen.
Ja.
Also von wegen, er guckt auf die ganzen anderen Fotos, aber auf dem Foto sah man nur die Gesichter, weil die in einer Decke gehüllt waren.
So wie du es beschreibst, ich habe es nicht in Erinnerung, obwohl ich auch schon durchgeblättert habe, aber klingt das auch sehr wohlig und innig.
Ja, es ist wohlig. Es ist sehr wohlig, sind sehr süß.
Ja.
Kann sein, dass man ein bisschen Busen ahnt oder so, aber eigentlich, das Ding ist ein zugedecktes, da gibt es ganz andere im Buch. Das war so süß, weil er hat es gespürt, gefühlt im Körper, diese Liebe, die er da sah, weil er hat immer von diesem Wald gesprochen. Er hat nicht gesagt, ich will das Buch. Er wollte diesen Dschungel, das Wald, der Wald. So, jedenfalls bin ich da von Bonn nach Hause gefahren mit dem Wissen und mit dem Beweis, es wird nicht als Porno eingeschätzt, im Gegenteil, im Sinne des Gesetzes.
Ja.
So, zur gleichen Zeit war das Buch für einen Jugendbuchliteraturpreis nominiert von der gleichen Behörde. Manchmal gibt es Absurditäten.
Ja, Mensch.
Aber die müssen reagieren, wenn so eine Klage kommt. Und es kam von der Pro Familia eins im Süden eine Klage zu diesem Buch. Die wurde abgeschmettert.
Haben die sich danach noch mal irgendwie dazu
Gar
zu Wort
nicht.
Gemeldet? Oder ist das dann
Nein.
sozusagen okay?
Ich ging quasi raus und dachte, okay, dann ist ja alles klar, oder? Mhm. Und dann verkaufte das einfach noch mehr und wurde in 7 Sprachen übersetzt und so weiter. Dann kam aber der Verlag und meinte, komm, wir brauchen eine Fernsehserie dazu. Ja. Und das wurde Make Love, Liebe machen kann man lernen. Mhm. Und wie ich damals gesagt habe in dem Vortrag, ein leicht blöder Titel, das liegt daran, dass kein anderer Name für das Thema gefunden werden konnte, weil das Wort Sex, wenn das Wort Sex nicht vorkommen darf. Das sah man ja wieder. Man wieder das, was wir heute besprechen. Weil der wahre Titel wäre, guter Sex kann man lernen.
Ja.
Okay. Und Liebe machen kann man lernen. Liebe machen, da verbinde ich nun auch mal Gefühle und zu lieben. Und ich glaube tatsächlich, dass das angeboren ist bei Menschen. Wogegen, dass man das nicht von gutem Sex behaupten kann.
Ich finde nicht, dass man das synonym, also für mein Gefühl, das könnten sehen andere bestimmt anders, aber für mein Gefühl dachte ich auch gerade, das kann man nicht synonym verwenden. Nein. Liebe, das Liebe machen ist ja oft auch so ein Ausdruck, den man, oder korrigier mich, wenn ich das falsch empfinde, aber Kindern gegenüber wählt oder Liebe machen, weil das vielleicht nicht ganz so hart klingt wie Sex so für manche.
Weil man immer denen gleich sagen möchte, dass es eigentlich verboten ist, Sex zu haben, nur um des Sexes willen. Du musst jemand lieben. Liebe und Sex hängen immer noch schwer zusammen. Das sitze ich jeden Tag mit in der Praxis.
Ja, auch das. Ja.
Aber dann dachten wir, wir machen diese Sendung. Und da haben wir das gleiche Problem. Man kann nicht vorher fragen, ist diese Sendung in Ordnung?
Okay.
Also, was machen die? Man produziert und dann fragen sie ihre internen, also der Sender fragt ihre internen Rechtsanwälte. Und ob das in Ordnung geht und ob es durchgeht. Es gibt ja so Regeln, wir haben ja nackte Leute. Ich habe mit angezogenen Leuten gesprochen, aber wir hatten immer so ein Modellpaar und das war ausgezogen.
Mhm. Ich erinnere mich noch gut dran. Ich habe das, da kannten wir uns ja noch nicht zu der Zeit, aber geguckt habe ich das da auch schon. Mensch, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir beide hier irgendwann mal zusammen die Frau, die da so locker flockig vom Bett weg, von der Bettkante weg moderiert hat, dass wir hier mal zusammen sitzen. Im Podcast, im Kabuff zusammen. Genau.
Nee, also ich muss gerade zurückfinden zu dem Gedanken, was wollte ich gerade sagen? Ja doch, zum Beispiel darf kein erigierter Penis mehr als 45 Grad vor 22 Uhr zu sehen sein. Ah, und all sowas, wir wussten ja, wir werden spät gesendet, also das so. Aber das Ding ist, was wir gemacht haben, waren denn diese immer neue Folgen, ich glaube insgesamt 16 Folgen oder sowas und eine ganz, ganz tolle Webseite. Wer das noch sehen muss, und das ist keine Werbung, wo ich was verdiene, aber es gibt die Make Love Webseite noch und die gehört mir auch. Da könnt ihr auch Ausschnitte sehen und da kann man sehen, was gemeint ist. Und die wurde für den Grimme-Preis nominiert. Tatsächlich. Und ich wurde für den Fernsehpreis nominiert. Aber jetzt Schluss mit den ganzen Preisen. Das heißt einfach, irgendwelche Leute waren da, die mir zeigten, dass es gut ist, was ich tue. Dass ich gute Arbeit mache. Ja. Gleichzeitig aber muss man dann sagen.
Sehr ambivalent.
Total, total. Und die Webseite, die ich gerade gemeint habe, die Grimme-Preis nominierte, die konnte man nur zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens sehen.
Echt, das ging. So was gibt es
am Tag
das
nicht.
Das ist an mir vorbeigegangen.
Nein, am Tag nicht erreichbar. Yeah. Also das mussten wir machen. Und die Anwälte haben übrigens gesagt, das waren zwei, und das las ich auch vor in dem Vortrag, der eine hat gesagt, das müsste den Jugendlichen überhaupt nicht interessieren, was wir hier zeigen. Das ist ja nur langweilig für die. Da sind die ja eher mit Pornos beschäftigt oder so. Er hat gesagt, das ist nichts Besonderes, im besten Sinne Aufklärung. Der andere hat gesagt, nee, das ist problematisch.
Okay.
Und die haben es trotzdem, wir haben es trotzdem gesendet und es war äußerst erfolgreich, aber die Webseite war zu zwischen 22 Uhr und 6. Und umso lustiger, da kam nach der Erstausstrahlung eine Mail von einer Frau, liebe Frau Henning, mein 12-jähriger Sohn hat mich gestern auf ihrer Sendung aufmerksam gemacht und zwar mit den Worten, Mama, es gibt da so eine Sendung, da könnt Papa und du was lernen.
Süß.
Ja. Also entweder war er auf der Webseite in der Nacht oder hat die Sendung in der Nacht gesehen, weil die lief.
Wann lief die?
Ja, 10, 11, 11:30, extrem spät. Deswegen haben es auch viele Leute, die so zur Arbeit gehen und sowas am nächsten Tag, nicht geschaut. Das ist nämlich die Zeit, wo Leute im Netz auch lieber Pornos finden. Aber wir hatten 32 Millionen Klicks auf der Webseite.
Das ist ja eine Menge.
Es ist eine Menge von allen Sendungen, glaube ich, dann. Ne? Aber es blieb dabei, ich merkte immer wieder, hä, wieso darf die Webseite, man kann jeden Tag Porno gucken, wann man will. Mhm. Und ihr könnt ja die Seite angucken. Die war verboten zwischen 22 Uhr, zwischen 6 Uhr morgens und bis 22 Uhr geschlossen, wegen Gefahr der Aufregung.
Ja, so. Die Ambivalenz zieht sich durch einfach. Man merkt es schon.
Absolut. Aber dann dachte ich, okay, jetzt haben wir es. Mhm. Alles gut, ich habe Lob gekriegt, den Leuten interessiert es quasi, darum ging es mir beim Lob. Und ich habe auch so ganz tolle Rückmeldungen, die las ich auch in dem Vortrag vor. Das waren die ganzen Witze, die ich hier auslasse. Aber da haben Leute auch geschrieben so, wow, ich hatte zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder Sex mit meinem Mann. Bei den nächsten Folgen, die Wirkung ist ja gar nicht abzuwarten oder auszuhalten und sowas. Und von den Schweizern. Ein Glück kann man MDR in der Schweiz auch schauen und sowas. Also richtig Lob. Und das ist das, was ich heute sage. Ja, wir haben aufgeklärt und die Leute mochten das. Und ja, weil darum geht's heute. Ich war auch 2-mal in der Schulklasse.
Ja.
Und kurz davor, als ich zu dieser Schulklasse, als wir da drehten, kam mein Kameramann von meinem Blog, doch noch Flog, quasi Felix, und meinte, hast du das gesehen? Und was ist das? Naja, das war so ein kurzer, schlecht gemachter Film von den besorgten Eltern.
Oh.
Die gehören einer bestimmten politischen, also das war unterzeichnet mit einer bestimmten Partei, aber die Hauptgruppe waren besorgte Eltern. Und die rissen mein Buch auseinander, sprachen meinen Namen falsch aus und echauffierten sich also so dermaßen, da habe ich gedacht, oh, wie unangenehm, die sprechen über mich. Also die nannten mich Ann-Marie Henning. Aber haben dann erklärt und ich wurde schon so ein bisschen nervös. Geht das hier etwa weiter? Das ist immer
Wo ist das Video aufgetaucht? Ist das euch zugespielt worden oder war das auf Social Media? Nee,
hat er zufällig gesehen. Er hat wahrscheinlich auf Make Love gegoogelt, weil da hatte er keine Anteile dran und wollte mal sehen, was ich da mache.
Ja.
Und dann kam das, weil da ging es um Make Love und an Marlene Henning in dem Beitrag.
Ah, okay.
Das Ding ist schnell verschwunden. Ja. Ein Glück, weil das war super schlecht. Da haben sie sich eigentlich nur selber schlecht dargestellt.
Okay.
Dann kam aber mein Nachbar, die rechte Hand der Schulsenatorin damals, mit so einer ähnlichen Frage. Nicht hast du gesehen, sondern wusstest du eigentlich, dass wir gerade eine Beschwerde über dich in der Schulbehörde liegen haben?
Oh.
Nein, das wusste ich auch nicht. Da hatten die mich quasi auch angezeigt. Mhm. Und das bekommt eine Bedeutung, weil gleichzeitig, gleich danach, kam der lange Film. Über professionell viel Geld reingesteckt. Das hat mein Kameramann auch gesagt. Ja, das ist mit den teuren Kameras. Oder mein Regisseur war das. Er hat gesagt, das Ding hat Geld gekostet. Und das war ein langer Film über mich und andere. Aber ich trat nur mal 5-6 Mal in dem Film auf. Aus dem Zusammenhang gerissene Ausschnitte aus meinem Vlog, den ich mit Felix machte, den findet man auch noch. doch-noch.tv. Ich habe Beiträge da drin, die wurden von 1 Million Menschen gesehen. Und die Leute haben richtig mitdiskutiert. Das Ding hatte ich von 2010 bis 16. Und so habt ihr mich wahrscheinlich auch gefunden. Also diese kleinen Schnipsel, die dauerten immer 4, 5, 7 Minuten. Und die haben die genommen und aus dem Zusammenhang gerissen. Dann haben die kopulierende Tiere gezeigt und einen Schnitt, dann mein Gesicht und zwar nicht mit mir gesprochen, sondern ich war auf dem Titelblatt vom Alster-Magazin in Hamburg. Das Bild haben die immer rein, dann noch einen Schnitt und dann Reeperbahn, Peitsche und Red Light. Und dann die Frage, ob wir unseren Kindern das wünschen.
Da hat also jemand eindeutig, da bringen wir es doch noch mal kurz, weil es schießt mir durch den Kopf, durch die Erwachsenenbrille auf so das ist es. Und die hat sehr viel von sich preisgegeben, ohne es vielleicht in dem Moment sich dessen bewusst zu sein. Und,
und die haben
das sagt
auch
dann mehr über die Menschen aus, die es produzieren, oder?
Nicht mehr richtig, ja, das hilft dir nicht, Caro. So ein Film mit deinem Gesicht und dein und du weißt, du liegst in der Schulbehörde und du warst gerade in Bonn und du hast auch gerade, also ich begann unsicher zu werden und auch kritisiert wurden diese tollen Medizinstudenten und Studentinnen, die heißen mit Sicherheit verliebt und die nehmen in ihrer Freizeit, die kriegen auch nicht mal Geld dafür, besuchen die Schulen und klären auf und ich habe die besucht mehrfach und die haben mich auch gebucht dabei zu sein und sowas und das war toll. Aber auch die wurden dann so an den Pranger gestellt. Nun war es so, dass ich genau da mit all dem, was ich gerade erzählt habe, unterrichten musste in einem Gymnasium. Und ich sage jetzt wieder keine Namen. In Hamburg, ein großes Gymnasium. Und ich begann unruhig zu werden, ob ich das überhaupt tun sollte.
Ja.
So. Und ich habe der Schule, ich habe die informiert und habe gesagt, so und so, ich habe eine Klage im Senat liegen, in der Schulbehörde. Und es gibt diesen Film, ich habe links rüber geschickt, habe ich gesagt, überlegen Sie sich, ob Sie das möchten, dass ich komme und unterrichte. Und ich habe übrigens gesagt, ich kann nicht aufklären in einer Schule, einfach wie wild aufklären an einem Tag, das reicht vorne und hinten nicht. Aber die Schule hatte ein Sexualität-Projekt, wo die 4 Wochen oder sowas oder 2 Wochen, jedenfalls doch länger, über Sexualität sprachen und tolle Flyer gebaut haben und
ich
so weiter.
Ich wollte gerade sagen,
richtig,
tolle Sache eigentlich.
Eine tolle Sache. Und ich habe dann gesagt, dann komme ich und beantworte, das waren 140 Mädchen in der entsprechenden Altersstufe, also im Gymnasium. Und danach 160 Jungs. Wir haben die Geschlechter getrennt. Und ich beantworte nur Fragen.
Ja.
Und die Fragen, die habe ich alle aufgeschrieben. Das waren sehr, sehr viele. Und die las ich auch in dem Vortrag vor. Und die habe ich sehr oft benutzt danach. Weil die Fragen, die hatten es in sich. Kann man schwanger werden mit seinem Cousin? Platzen die Gedärme beim Analverkehr? Was soll die, mögen Frauen die weiße Soße im Gesicht? Also ich kann nur sagen, die leuchteten weit weg von Porno. Die Jungs und hatten Pornos gesehen und Mädchen. Ja. Und da waren einige vorsichtige Fragen, aber die meisten waren so wild, dass ich überrascht war.
Okay.
Und die Biologielehrerin, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, die haben auch gesagt, ja, das sind ihre Fragen und wir wissen nicht, wie wir sie beantworten sollen.
Ja.
So.
Ja, und das ist, da ist ja total, also ich muss das jetzt einfach nochmal sagen, weil meine Kinder haben ja auch beide das jetzt in der Schule durch. So, das ist doch toll, wenn sich Lehrer oder Lehrerin dann auch eingestehen, so, da komme ich vielleicht, das ist ja auch nichts, was man unbedingt im Studium gut vermittelt, im Lernstudium gut vermittelt.
Nein, man
bekommt,
kriegt das gar nicht vermittelt, können wir eigentlich jetzt betonen.
Eigentlich gar nicht.
Nein, nicht vielleicht eigentlich, sondern gar nicht.
Ja, ich glaube, ein bisschen was hat sich da inzwischen auch getan. Nein, aber es ist kein Riesenthema.
Wir reden jetzt auch von Gynäkologen. Gynäkologinnen, von Urologinnen, Lehrerinnen, also es ändert sich was, aber generell ist es entweder gar kein Thema oder veraltet, also so wie die Sachen von der Bundesbehörde, wie heißt sie, BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die auch einen Flyer gemacht haben, zu denen ich plötzlich Interviews geben musste, weil die Journalistinnen über besorgte Kolleginnen gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, wie falsch der Flyer ist. So ist es. Da wurde unter anderem gesagt, dass zu der, dass die Vulva das äußere Organ ist, das ist ja richtig. Und die Vagina das Innere ist. Und dann kam der Satz, zur Vagina gehören. Und dann kamen die richtigen Sachen plus die Vulva.
Ah ja.
Da fragt man sich, wer das, also, und das war nur eine davon. Da gab es 10 gravierende Fehler. Und deswegen, es ist, ich möchte es nicht mehr beruhigen. Ich möchte sagen, es läuft noch nicht. Und ich könnte jetzt einen Vortrag machen bis morgen früh über alle möglichen Beweise für diese Theorie, wie Leute in Probleme kommen, wenn ihr Kind Penis sagen kann im Kindergarten. Aber ich hoffe, es tut sich was. Aber ich höre natürlich am meisten andere Geschichten. Und Carsten weiß es ja jetzt auch. Also, ich mache das schnell jetzt. Ich musste das dahin eigentlich und es wurde in dem Film gesagt, dass ich diese Veranstaltung nutze, meine Bücher zu verkaufen. Ich habe weder kein Buch verkauft, noch habe ich es überhaupt versucht, ein Buch zu verkaufen. Mhm. Warum sollte ich? So, also ich stand auf der Bühne am Ganzen, also auf der Bühne und habe die Fragen beantwortet mit PowerPoints mit meiner Assistentin und es war lustig, es war toll und es war ein Hit. Ein Superhit. Die Biologielehrerinnen haben nachher beim Essen, einen Monat später, haben die gesagt, unglaublich. Die Kinder sind mit einem ruhigen Gesicht zu uns gekommen und haben gesagt, da möchten wir gerne mehr wissen. Das war toll, dass wir jetzt was lernen dürfen über das. Und dann wollten die Lehrerinnen von mir wissen, was machen wir jetzt? Aber die Geschichte ging leider weiter. Ich stand da und abends sollte ich die Eltern und die Lehrer von dem Tag, denen erzählen vom Tag. Und ich kam da am Gymnasium an, da saß so ein verschlafener Polizist in seinem Auto und da dachte ich, was ist denn jetzt los? Er hat gepennt. Und dann war eine Demo gegen mich. Ja, nein, der hat, also ich verstehe es
auch. Der war hochaufmerksam natürlich.
Er war hochaufmerksam mit seinem Handy und sein Kopf ist kurz gegen die Scheibe geknickt. Niemand weiß, wer es ist. Und dann gab es da diese Demo gegen mich. Mit riesen Bannern von denen, die den kleinen Film gemacht haben. Also die besorgten Eltern.
Ja.
Und die haben mich, also gegen mich, aber die haben mich nicht erkannt. Ich bin einfach vorbeigegangen. Ach. Und dann war ich drin und während ich auf der Bühne stand, dann kam, und das habe ich auch zitiert, jetzt da stand der Direktor ab und auch der Elternvertreter und sagte dann, wir bekamen heute am späten Nachmittag die Antwort von der Schulbehörde. Sie kennen Ihre Arbeit, Frau Henning, und wünschen Ihnen und uns allen viel Vergnügen mit dem Vortrag. Und da habe ich fast geweint. Als ich stand auch und da merkte ich, boah, was ist das für eine Spannung in mir zu all dem hier.
Ja, ja.
Und jetzt kommt das traurige Nachspiel. Das muss man sich mal jetzt vorstellen, weil dann wisst ihr auch, warum ich das hier so wichtig halte. Dieser Film, der lange, um eine Stunde lang von mir, der gut gemachte, da sprachen auch Eltern
mit
drin.
Den negativen Inhalten aber. Ja, ne? Der gut so gemachte, filmisch so gut gemachte, aber wirklich böswillige, da nur dass man das nochmal richtig...
ein bestimmter Professor drin, dann sprachen auch Eltern von diesem Gymnasium, von Kindern. Und die Eltern von diesen beiden Kindern, die haben ihre Kinder aus dem Gymnasium genommen.
Oh.
Ja. Und ich habe Mails bekommen von zwei verschiedenen Gymnasien in der Gegend, die davon gehört hätten, was da alles gewesen ist in dem Gymnasium.
Ja.
Und da sieht man mal, wie für einige Leute Sexualität wie Gift ist. Also, ja. Und dann muss ich nicht sagen, was einige Schülerinnen mir erzählten, als die das mitbekamen. Ich war nämlich nochmal da. Und ich habe so angedeutet, naja, zwei Kinder sind ja aus der Schule genommen. Und dann hieß es, oh, wir waren so genervt, die schickten immer so fieses Zeug. Also da möchte ich, das ist jetzt Hörensagen, aber ja. Die meinten, dass gerade die hätte Frau mit Pferd und sowas. Also ihr braucht euch wirklich nicht, ich weiß, das wird mir jetzt angekreidet, aber es gibt gerade sehr viele, auch in Deutschland, solche Aufnahmen von Prominenten, von Schauspielerinnen zu diesem Thema, die schockiert sind, weil sie erfahren, was ihre Kinder gucken.
Ja.
Und das ist nicht nur sexuell, auch dieses, was die mit sich selbst tun. Also solche Challenges, wo 13-Jährige, eine 13-Jährige sich umgebracht hat mit diesem Ich wirk mich selber Challenge und so. Ja, das sind diese Sachen. Ich sage schon, ich will keinen Teufel an die Wand malen, aber wenn Eltern sagen, nein, nein, meine Kinder nicht, und das haben die Eltern von diesen beiden Kindern gesagt, ist es wahrscheinlich falsch, weil Kinder an so viel Zeugs rankommen und die Eltern meist komplett geschockt sind und traurig. Ich wurde schon traurig, als ich die Sendungen geguckt habe, die es gerade gab zu diesem Thema. Ja. Es ist einfach... Man kann es kaum glauben, was die sehen.
Ja, und ich glaube, da hängt auch ganz viel Scham wieder drin. Ne? Also wenn du das so erzählst, ne? Scham, Beschämung und so. Also ich merke das ja teilweise, ohne jetzt hier allzu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber ich bin ja sehr dicht dran am Thema durch unseren Podcast. Sonst beruflich ja auch eher weniger. Aber also, wir haben hier eine sehr offene Kommunikation. Ja. Ich merke schon, dass wer sensibel ist als Eltern, der merkt auch, wenn es für die Kinder zu viel ist. Aber man kann, das ist kein Grund, das Thema nicht, finde ich persönlich, nicht anzusprechen. Also man kann sich ja vorsichtig oder Frau oder Eltern vortasten und mal gucken. Weil, wie du sagst, mein Eindruck ist auch, dass alle damit in Berührung kommen, früher oder später, eher früher. Und das dann totzuschweigen, finde ich auch, ganz, ganz schwierig.
Ja, für mich ist es auch falsch. Aber jetzt können alle, die zuhören, es sich selbst überlegen.
Ja.
Wir haben auch hier so sehr persönliche Dinge und ich wollte das erzählen. Ich war geschockt damals. Ich bekam Hasspost, genau wie Carsten, und Drohungen per Mail. Und ich war auch damit bei der Polizei. Ja. Und ich wurde immer unruhiger und ich fühlte mich auch verfolgt.
Ja.
Und jetzt will ich die letzte Mini-Geschichte erzählen, der Blumentopf vor meiner Praxis. damals, war immer zerrupft und rausgeschmissen, umgeschmissen. Und ich habe natürlich, wenn ich morgens da ankam, habe ich jedes Mal gedacht, oh nein, die Drohungen und jetzt sind sie hinter mir her und so weiter. Und dann fand ich heraus, dass andere Geschäfte auch in der Nähe von meiner Adresse, die hatten genau das Gleiche. Also ich war nicht dabei, einen Knall zu kriegen, sondern eine ältere Nachbarin. Sie hat immer wieder alles rausgerissen, bis sie in die Psychiatrie eingeliefert wurde. Da habe ich im Vortrag gesagt, da kriegt doch der Begriff Knalltopf eine ganz andere Bedeutung. Also es hatte mit mir nichts zu tun, aber ich war so unsicher geworden zu dem, was ich tue, dass ich hätte, wenn es nicht gestoppt hätte, wäre, hätte ich wahrscheinlich aufgehört.
Ja,
ich habe mich schon gar nicht mehr getraut. Und die Sendung mit der Schule in meiner Sendung, also mit Make Love, Liebe, Mann kann man lernen, das waren die gelobtesten Sendungen. Und da hat das ZDF, da waren wir schon zum ZDF gewechselt, die haben mir den Rücken gedeckt und hab gesagt, so, wir haben jetzt darüber diskutiert, wir sind bei dir, wir strahlen sie aus.
Ja,
und wir haben
cool
Anwälte.
Auch, dass die Schule sich da nicht hat beirren lassen, ne? Sondern weiter an ihrem Programm festgehalten hat, um da irgendwie nochmal was Positives reinzubringen. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt auch Schulleitungen, die knicken dann vielleicht doch irgendwann auch ein.
Ich habe vorgeschlagen, weichen Sie von mir. Also ich bleib gerne weg und keinen Ausfallhonorar und gar nichts. Und im Gegenteil hat der Schulleiter, bevor ich losgelegt habe mit dem Ergebnis des Tages mit ihren Kindern, hat er gesagt, und ich möchte diese gewisse Menschen, die vorher vor dem Gymnasium protestiert haben und ihre Demo veranstaltet haben, die jetzt hier drin sitzen mit Bleistiften und Blöcken und bereit sind, benehmen Sie sich oder ich werde Sie hier rausfrachten lassen. Wir möchten gerne hören, was Frau Henning zu sagen hat. Aber das war für mich so furchtbar. Ich musste so kämpfen mit den Gefühlen. Ich habe wirklich Tränen gehabt, weil ich so ähnlich, als ob ich als Mensch bewertet wurde. Es ist eigentlich mein Tun. Ja. Aber das, was die gemacht haben mit mir und mit Carsten, es ist persönlich. Und die bedrohten die Familie und bedrohten die Familie von Carsten. Das ist wirklich... das ist
und
echt,
ich finde, der Job und die Identität, so sehr kann man das ja auch gar nicht voneinander trennen, ne? Also, weil man investiert da viel Zeit und Muße und also irgendwie wird der Job auch zu einem Teil der Identität. Also, und wie viele definieren sich auch über ihren, letztendlich vor allem über ihren Job. Also, da sieht man schon, was der Job auch in so einem Leben für einen Stellenwert hat und, dann ist es auch nicht weiter verwunderlich, wenn man das als Angriff auf die eigene Person oder Persönlichkeit auch wahrnimmt.
Ja, ich wusste eigentlich, dass sie meinen Job kritisieren. Ich wusste, sie möchten nicht, dass über Sex gesprochen wird. Und ich bin nicht Sex. Ich bin aber an Marlene Henning, die über Sex spricht. Und aber das Problem war, die haben mich bedroht. Da ging es nicht um den Job. Die haben von Hölle geredet und wir werden dich schon noch erwischen und pass mal auf, wenn du irgendwo, und genau das werdet ihr in dem Artikel von Carsten lesen. Ja. Über Carsten lesen.
Ja, und das dieses Stichwort, was du genannt hast, das kann ich jetzt ja aus dieser journalistischen Perspektive auch nochmal sagen, dieses Stichwort Frühsexualisierung, das ist ja auch ein Wort, also das habe ich so in meinen Recherchen und auch den Recherchen meines Ressorts und der Kollegen gelernt, ist auch ein Wort, was in einer gewissen Szene sehr, sehr geflügeltes Wort einer gewissen Szene.
Ne? Weil ich finde, wenn
da
es
könnt
nicht
ihr selbst
in der,
recherchieren.
Also wenn das jetzt nicht in der gewissen Szene ist, sondern jemand einfach schreibt, oh, ich mache mir Sorgen über die Frühsexualisierung. Mein Kind soll nicht zu früh. Dann würde ich gerne einfach, also übrigens, das haben diese Lehrerinnen aus den umgebenden Schulen, die haben ja auch geschrieben, was war denn da los? Und ich habe dann mit allen telefoniert und genau diese Gespräche geführt. Nein, natürlich habe ich nicht über Sexualität aufgeklärt, was die alles machen müssen. Sondern im Gegenteil den Dämpfer aufgesetzt zu ihren extrem wilden Fragen, wie ich schon angedeutet habe. Die sind wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich die schlimmsten gerade erwischt habe. Also die sind so irre, Also, dass man
explizit
denkt, wow. Ja, aber auch, die gehen weit über die Persönlichkeitsgrenze. Die haben auch Fragen zu mir gehabt, ob ich mal als Prostituierte, die haben Nutte gesagt, gearbeitet habe, also Professionelle und. Also, da sieht man mal, was die verbinden mit Sexualität. Und mit und das konnte ich alles aufklären. Und ich habe ich habe die ein bisschen in Gruppen sortiert, die Fragen. Und die zu mir waren, da ging es auch darum, ob ich rasiert bin und so weiter. Okay. Und diese Fragen habe ich dazu genutzt, zu sagen, also ich habe eine beantwortet, nein, ich habe nicht als Professionelle gearbeitet. Ja. Und zu den anderen Fragen, jetzt kommen wir zu denen. Das geht euch nichts an.
Ja.
So, und das ist eine super Aufklärung, finde ich, weil da gibt's Sachen, da zeige ich, meine Grenze ist hier, ich bin Sexologin, ich kann, weiß vieles, aber das ist, hat euch nicht zu interessieren, die anderen fünf Fragen.
Ja.
Und das, so meine ich, man kann Kindern beibringen, ey, pass mal auf, das ist doch viel zu persönlich, ihr kennt mich doch gar nicht. Und nur weil ich mein Gesicht in die Talkshow stecke, das heißt auch noch lange nicht, dass ich darüber erzähle, welche Frisur ich habe. Ja. Die ihr nicht sehen könnt. Und sowas, das ist so eine wertvolle Arbeit, sage ich jetzt selber. Aber ich kenne es ja auch von Kollegen und Kolleginnen. Die wollen, da waren ein paar Provozierer da drin auch.
Ja.
Also
ja.
Klar. Und da habe ich eine Gegenfrage gestellt und dann war Ruhe im Karton. Mhm. Also das ist wichtig, weil es ist ein Respekt zu diesem Thema gewachsen unter diesen Jugendlichen. So wie, also ich konnte es ja nicht wissen, ich konnte es ja nur fühlen und hoffen. Aber die Biologielehrerinnen haben mir das ja danach gesagt.
Ja.
Das haben wir noch nicht gehabt. Die kommen zu uns und wollen reden. Vorher haben sich alle geschämt. Und da wusste ich, ich habe wahrscheinlich einen ganz guten Job gemacht an dem Tag.
Und ich dachte gerade noch so, den Gedanken wollte ich ja vorhin ausführen. Irgendwie bin ich dann da stecken geblieben. Also erstmal fand ich sehr cool, von den Lehrerinnen waren es ja offensichtlich, dass die sich eingestanden haben, okay, wir kommen hier an unsere Grenzen, das können wir im Rahmen von Unterricht nicht bedienen. Ja. Und dann ist es ja irgendwie eine tolle Sache, das an Externe, so wie dich jetzt in dem Fall, zu geben, die da auch viel mehr Expertise haben und die auch nicht so diese, was ja auch gut ist oder was ich mir vorstellen könnte, was gut ist, diese Verbindung haben zwischen Lehrer, Lehrerin, Schüler, Schülerin, die dann bewerten und so weiter. Die haben ja ein ganz anderes Verhältnis miteinander als du als neutrale Person, die von außen kommt.
Weißt du, da hast ihre du doch, Fragen, ohne dass ich zu viel erzähle, aber da gab es doch die eine Kleinigkeit mit einem deiner Kinder, die da gab es ein richtiges Wort für etwas. Und das kannte das Kind, aber die Biolehrerin kannte das nicht. Und das Kind hat gesagt, das kann ich nicht hinschreiben, das richtige Wort, dann kriege ich eine schlechte Note. Ja. Und das Kind war schlau und hat beides hingeschrieben und hat eine sehr gute Note gekriegt. Ja. Aber da siehst du mal, selbst ein Kind mit einer Mutter wie dich kann dann eine schlechte Note kriegen, weil sie die Wahrheit kennt.
Ja, warum wusste sie die, kannte sie die Wahrheit? Weil wir natürlich, also oder was heißt natürlich, weil wir hier zu Hause drüber gesprochen haben, über das Thema. Schambefreit und aber kindlich angemessen, würde ich mal behaupten, ohne mir da verbal allzu sehr auf die Schulter zu klauen. Aber ich bin ja gut von dir angelernt, also von daher habe ich da vielleicht ja auch einen klitzekleinen Vorteil.
Weißt du was, ich würde gerne abschließen mit einem, das ist ein dänischer Psychologe, der Steen Hegeler heißt. Den gibt's nicht mehr. Er ist gerade letztes Jahr oder sowas verstorben mit 102 oder sowas.
Ja.
Der hat ein Aufklärungsbuch geschrieben, muss man sich vorstellen, als paar- und 20-jähriger Psychologe in Dänemark, gleichzeitig wie Kinsey in Amerika, die ersten, das Buch über die Sexualität des Mannes und dann die Sexualität der Frau.
Ja.
Wo er ja auch in diesen Gegenwind gekommen ist, nur ohne Internet.
Ja.
Also, ihm sind später die Gelder genommen worden und. Also es war ein Unding, dass er da seine großen Studien da veröffentlichte und auch diese Werke schrieb. Und Steen war ein typischer dänischer Freigeist in den 60er, 70ern dann. Also er, wie gesagt, er schrieb in den 40ern das Buch, aber in den 60ern, 70ern hatte er eine Kolumne in Kopenhagen, in Dänemark, mit seiner Frau. Und da wurde auch er mit einer Pistole bedroht.
Oh.
Auf dem Weg nach Hause in den 60ern. Aber jetzt möchte ich, er hat eine Aussage gemacht in einer Talkshow, da war er schon über 80, ist ja auch dann 20 Jahre her.
Ja.
Und dann sagt er, ich habe es übersetzt und damit möchte ich es auch gerne beenden. Wenn jemand etwas sagt, das alle wunderbar finden, dann ist es gleich akzeptiert. Aber dann hätte man es gar nicht erst sagen müssen. Wenn hingegen jemand etwas äußert, das aneckt, dann bewegt er oder sie vielleicht was.
Ja.
In diesem Sinne, ich hoffe, dass Carsten und ich was bewegt haben in Deutschland zumindest.
Ja.
Und in den 7 Ländern oder 10 oder 11, ich weiß nicht, wie viele Länder seine Bücher übersetzt sind, aber ja, in jedem Fall in einigen. Und das heißt, die Bücher sind gewollt und ich bin jetzt stolz, dass ich die gemacht habe. Aber so fühlt es sich nicht an, während das alle passierte, was ich euch gerade heute erzählt habe.
Ja, das glaube ich.
Und ich merke,
sofort, dass
ich könnte auch jetzt weinen. Das ist furchtbar,
ja,
sowas zu machen.
Ja.
Und so aber angegriffen zu werden.
Ja,
aber ich hoffe, ich bewege was.
Da gehe ich ganz stark von aus. Also all die, um mal positiv jetzt zu Ende, ich übernehme mal, dann kannst du dich kurz sammeln.
Ja.
Wenn ich all die, also ich meine, ich will das jetzt gar nicht groß, aber als Journalisten und Journalistin sind wir es auch eher gewohnt, dass wir gemeckert wird, wenn irgendwas nicht so gut gelungen ist. Und niemand macht sich die Mühe und schickt Lob. Das kommt selten auch mal vor. Aber wenn was kommt, dann ist es oft Kritik von unseren Leserinnen und Lesern. Und ich habe gerade neulich im Gespräch mal mit unserer Chefredaktion gesagt, dass ich noch nie für ein journalistisches Format so viel Wertschätzung erfahren
wie
habe und so viel tolle Rückmeldung, wirklich, und warme Duschen,
stimmt,
sagt man ja, glaube ich, gerne jetzt auch, wie bei diesem Podcast. Und also so viel
das Dankbarkeit ich gerade als Gegenbeispiel
und tolle,
nennen.
Ja,
super,
tolle
Caro.
Rückmeldung,
danke
also
euch,
die wirklich mir, wenn ich morgens mein Mailpostfach öffne und dann diese Mails lese, also da geht mir ein warmer, wohliger Schauer, wie sagt man, ich habe Wortfindungsstörungen, so über den Rücken.
Ja,
und ich bin so
schön,
voller Freude, also das ist wirklich, und da zeigt sich doch, dass es absolut sinnvoll und sinnstiftend ist, diese Arbeit zu machen. Also ich mache jetzt diesen Job auch seit 20 Jahren, arbeite ich als Journalistin und ich habe noch nie so viel positives Feedback bekommen wie was wir für diesen Podcast bekommen.
Wunderbar.
Das ist wirklich,
dann hoffe ich, dass es auch nicht zu viel war heute, was ich hier abgeschossen habe. Und es war, wie ihr wisst, jetzt ausgelöst dadurch, dass es genau jetzt nochmal passiert, und zwar mit dem wunderbaren Kollegen Carsten Müller, der hier im Podcast war. Und liest den Artikel, dann wisst ihr, man spürt die Wucht in dem Artikel, wie es ist,
absolut,
für einen Mensch das zu erleben, was ich erlebt habe und was auch er erlebt
hat. Und das ist immer noch mal wieder gut dafür zu sensibilisieren, wie doch noch viele in der Gesellschaft auch auf das Thema Sexualität schauen. Und ich finde das auch absolut erwähnenswert.
Ja, vielen
also,
Dank, dass wir das Thema haben konnten.
Ja, hochspannend finde ich wieder mal. Und ich hoffe für euch alle auch, dieser kleine Exkurs mal, einen Sex-Podcast der etwas anderen Art heute.
Ja.
Vielleicht habt ihr trotzdem auch Gedanken und Anmerkungen zu diesem Thema oder habt auch Erlebnisse gemacht, ähnliche Erlebnisse, wenn es ums Thema Sexualität ging, aus welcher Perspektive auch immer, dann interessiert uns das natürlich brennend. Und ansonsten, wenn ihr weitere Fragen, Wünsche und Anregungen habt für uns, dann schreibt uns an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account achcompodcast per Direktnachricht. Wir freuen uns wie immer über einen regen Austausch.
Und deine Stimme hat wunderbar durchgehalten.
Ja, sie hat gehalten.
Bis bald,
jetzt
Caro,
brauchst du wieder eine kleine Pause. Bis ganz bald. Wir hören
Ciao.
Uns. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.